Jetzt mal ehrlich. Es gibt doch wenig Schöneres, als einmal in der Woche mit den besten Freunden zusammenzukommen, in der Stammbeiz, einen grossen Krug Bier vor der Nase und so richtig herzhaft über Fußball zu diskutieren. Wir machen das bei den Stammtischtrainer und Stammtischtrainer sind wie immer der Adi, der Fabio und ich, der Oli. Und das Mal beschäftigt uns vor allem die Nationalmannschaft. Das ist nämlich Nationalmannschaftswochenende. Wir haben zum Thema den Stand der Nationalmannschaft, wie dass wir in dem Jahr 2020 so dastehen und was wir noch erwarten vom letzten Spiel. Dann schauen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit und machen unsere Top 3 zu den Flop-Spielern der Nationalmannschaft aus den letzten Jahren, wo wir uns daran erinnern. Und zu guter Letzt hat der Fabio noch einen heissen Herdöpfel, wo wir ein bisschen über Grenzen schauen. Und wir schauen auf das krisengeschüttelte Deutschland, einmal fußballtechnisch. Und wollen wissen, was das der Jogi Löw noch machen kann, ob er vielleicht schon lange hätte zurücktreten sollen und ob die ganze Geschichte noch gut kommen kann. Es wird auf jeden Fall spannend. Schön, sind ihr dabei. Los geht's! Ja, Herren, es wird im Moment kein Fußball gespielt in der Schweiz, auch nicht in der Liga. Und für einen ist nicht der Virus die Schuld, sondern die Schweizer Nazi. Für gewisse ist das etwas gleiche Übel. Für uns nicht, für mich natürlich nicht. Nein, wir haben ja in früheren Sendungen auch schon über die Schweizer Nazi geredet und haben dann gemerkt, dass unsere Meinungen da ein bisschen auseinandergehen. Das sollte aber eigentlich eine gute Diskussionsbasis darstellen. Wir haben eine Schweizer Nazi, die im Moment im Ende Jahr 2020 auf dem letzten Platz von der Nations League Gruppe steht. Man hat in 7 Spielen nie gewonnen und trotzdem, wenn man so die Medialandschaft verfolgt, hat man das Gefühl, es ist niemand wirklich unzufrieden. Und das ist unser Thema, das wir das erste Mal besprechen wollen. Und darum mal an euch die Frage, einfach mal grundsätzlich hier rum, wie erlebt ihr die Nazi oder wie ist eure generelle Ansicht über Formkurve von dem Team im Moment?
Also, es ist ja schön, oder, dass du uns das Thema gegeben hast, dass wir uns wieder mal haben dürfen, nicht Nazi einlesen oder einschauen. Also, bei mir ist es zumindest so gewesen, ich hätte wahrscheinlich weniger Resultate können von diesem Jahr sagen. Haben wir jetzt dort ein bisschen Zeit genommen, um reinschauen, Zusammenfassungen zumindest geschaut und das letzte Spiel sogar noch im Real Life reingeschaut. Was ich aber so allgemein spannend gefunden habe, in unserer Gruppe hat ja Deutschland und Spanien hacken auf dem Trainer und den Nazi rum. Und für mich ist das einfach, also so ein bisschen vorweg, ist irgendwie einfach so ein bisschen, es zeigt ja mal, was nicht sinnvoll ist an der Nations League, oder? Wenn das alles Testspiel wäre, könnte man sagen, ja, sind ja alles Testspiele, hätte ich ein bisschen rumprobiert. Aber irgendwie in Deutschland und Spanien, da gehen sie ja extrem auf den Trainer los. Obwohl, es sind ja einfach auch immer noch Testspiele. Aber das ist jetzt nur so etwas Allgemeines vorweg. Willst du etwas noch sagen, gerade als erstes, Fabio?
Also, was ich einfach, wenn man die Spiele angeschaut hat, was halt auffällt, ist, es sind vor allem sehr, sehr grosse Namen dabei gewesen in dem Jahr, wo man gegen sie gespielt hat. Und es sind, glaube ich, weiß gar nicht, Qualifikation, EM, also so Dinge sind eigentlich gar nicht gewesen. Es sind ja wirklich nur Spiele gewesen gegen die Grossen. Von dem her gesehen sind die Resultate ja jetzt nicht per se einfach nur schlecht. Also eben, ein 1-1 gegen Spanien ist jetzt mal nicht so schlecht. Deutschland hat man auch unentschieden gespielt und gegen die Ukraine, genau, die Ukraine haben wir knapp verloren. Und was vorher war, ist irgendwie wie weg bei mir vom Radar.
Ja, also es ist auch nicht viel mehr gewesen, oder? Es ist Belgien und Kroatien noch.
Ja, wir haben insgesamt ja 7 Spiele gehabt. Man hat, um das vielleicht schnell aufarbeiten, man hat zuerst 2-1 gegen die Ukraine verloren, dann das 1-1 gegen Deutschland, dann das absolut unnötige Freundschaftsspiel noch zwischendrin gegen Kroatien, wo man 1-2 verloren hat, dann 1-0 gegen Spanien verloren, dann das beachtliche 3-3 gegen Deutschland, 2-1 gegen Belgien verloren und dann gegen Spanien noch das 1-1 jetzt zuletzt und jetzt steht noch das Spiel gegen die Ukraine an. Jetzt ist aber, wie ihr sagt, oder? Es ist noch schwierig, das irgendwie einschätzen, weil du hast auf der einen Seite viel Niederlagen, auf der anderen Seite kannst du sagen, ja, hey, aber Deutschland und Spanien im gleichen Jahr so unentschieden. Da kann man auch wieder sagen, okay, welches Deutschland und welches Spanien? Also ich finde es extrem schwierig, das irgendwo einschätzen, also, wo wir jetzt stehen.
Ja, also für mich gibt es eigentlich zwei Sachen, oder? Also ich habe mir versucht, ein bisschen sportlich einerseits anzuschauen und ein bisschen den Fußball zu bewerten. Aber andererseits, wo ich einfach extrem drüber gestolpert bin, ist auch so ein bisschen die Medienlandschaft oder wie als die Schweiz sich einordnet. Also jetzt auch, ich habe kurz eingeschaltet bei Belgien, wo ja Belgien B aus meiner Sicht ein bisschen war, ist aber auch okay, es ist ein Freundschaftsspiel. Und dann geht es zurück ins Studio und der Moderator dort war einfach hässig irgendwie und hat gesagt so, ja, das war jetzt einfach nichts gewesen. Und du musst sagen, ja, du, schau, es war immer noch Belgien gewesen. Also für mich geht es einerseits so ein bisschen um die richtige Einordnung, oder? Also man sagt so, wir sind vielleicht nicht gerade das oberste Regal, aber wir sind auch nicht so tief, wie gewisse andere meinen. Also ich glaube, wir sind einfach so ein bisschen erweiterte Weltspitze, muss ich sagen. Und kurz, wenn ich auf den Fußball schaue oder den Rasch bewerten kann, also ich muss sagen, es sieht eigentlich sehr, sehr viel, sehr positiv aus. Ich habe sehr gerne zugeschaut. Was ich immer wieder gesehen habe in der Verteidigung hinten, einfach ein bisschen zu wenig aggressiv. Immer noch einzelne Fehler. Und das Ausspielen halt von Mannschaften, die manchmal technisch nicht ganz auf der Höhe sind, ist halt einfach, also das sehe ich auch beim FCL oder bei Super League Teams, oder? Ist da halt einfach, wenn du dort einen Fehler machst, das letzte Mal, wo, glaube ich, jetzt etwa 3 oder 4 Goals so passiert sind, dann musst du halt einfach sagen, soll man nicht einmal einen langen Ball spielen, jetzt auf einen Seferovic oder so. Oder jetzt halt ja. Das letzte Spiel, muss ich sagen, ist grossartig gewesen gegen Spanien. Aber es ist halt einfach, wenn du anfängst, hinten reinstehen gegen Spanien und vorne im Sturm hast du einen Seferovic und Embolo, wo einer davon den Ball bekommt, du kannst mit diesen zwei nicht kontern, oder? Also dort eben so kleine Kritikpunkte, aber grundsätzlich muss man sagen, also dem Fußball kann man sehr gut zuschauen und sieht sehr gut aus eigentlich.
Finde ich auch. Und gleichzeitig hast du zum Beispiel sehr viel Balleroberungen in der Hälfte vom Gegner innen, also das Pressing, das du machst, ich finde es auch, es ist spannend zum Zuschauen, sie fighten auch, also gegen Mannschaften wie zum Beispiel Spanien, die eigentlich stärker sind, gerade in der zweiten Halbzeit, finde ich, ist es ansehnlich. Du hast vorhin etwas angesprochen, und das finde ich bei der Schweizer Nationalmannschaft immer extrem spannender Punkt, wo stehen wir, was für Ansprüche dürfen wir überhaupt haben? Mein Eindruck ist immer, wenn es auf Turnier zugeht, nachher sieht man sich gerne wieder irgendwo an der Weltspitze und möchte gerne, gewisse Leute gerne, gesächtet sich dann bereits schon irgendwo in einem WM-Finale oder so. Und man sieht jetzt, klar, das sind jetzt die Ausreißer nach oben. Und nachher sagt man aber gleich wieder, ja, man ist schon ein klein, man kann eigentlich extrem zufrieden sein, wenn man gegen Deutschland 3-3 spielt, egal was für eine deutsche Mannschaft auf dem Feld ist. Und das finde ich aber auch noch spannend. Wo seht ihr die Mannschaft im Moment? Das ändert ja immer.
Also eben, ich finde es noch spannend, wenn man die letzten Matches angeschaut hat, es gibt für mich wie auch zwei Phasen. Es gibt die erste Halbzeit, es gibt die zweite Halbzeit. Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit genommen hat, jetzt von den letzten paar Spielen, wenn man die einfach fertig gewesen wäre nach 45 Minuten, hätten wir überhaupt ein paar Siege mehr auf dem Konto. Und dann sagen wir, die erste Halbzeit mögen wir sehr wahrscheinlich auch noch, dann geht es auch noch gegen stärkere Mannschaften, die sich zuerst an unseren Fußball gewöhnen, dann geht es auch noch ein bisschen eben zu akklimatisieren. Und ich habe das Gefühl, die erste Halbzeit ist nochmal anders als die zweite Halbzeit. Und jetzt zum anderen, ich glaube, es ist so, wenn du an ein Turnier gehst, dann die meisten reden dann, also ich weiß nicht, ob das Floskeln sind, sagen dann ja, wir gehen das Turnier zum Gewinnen. Wir gehen nicht das Turnier zum einfach nur 3 Spiele spielen, sondern ich glaube, wenn man an ein Turnier geht als Profisportler, dann will man das Turnier auch gewinnen. Was dann unter dem Jährigen ist, wenn man so ein Testspiel hat, ich glaube, da kann man sich dann schon mal so ein bisschen sagen, hey, eben, wir sind jetzt die Kleineren, wir sind die Schweiz, wir spielen jetzt gegen Deutschland, wir spielen gegen Spanien, dass man dann ein bisschen sagt, ja, da sind wir auch die Kleineren. Das sind wir ja eigentlich auch in der WM, wenn wir gegen so eine Mannschaft spielen. Ja. Aber eben, dass man mit einem Gefühl, mit einem Dings, also, ja, fragst du, wie man das muss kommunizieren muss, aber einfach sagt, hey, wir gehen jetzt so eine WM, wir wollen die Gruppenspiel, die werden wir weiterkommen, dann werden wir das Achtelfinale, Viertelfinale, Zeug und Sachen. Finde ich legitim, aber ja, realistisch ist dann wieder eine andere Frage.
Ja, also eben, wenn es ums Einschätzen geht, oder ich sehe so wie ein Tier 1 oder so ein Level 1, wo irgendwie so Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und so drinnen ist und finden eigentlich, als wir dann einfach danach kommen, oder mit irgendwie, weiß auch nicht, ob das, ja, Kroatien kann man jetzt darüber streiten, irgendwie Kroatien, Belgien, vielleicht auch eher im ersten Tier oben. Für mich ist halt einfach, was das Problem ist, gegen die spielen wir ja amigs einen guten Fußball, oder? Aber sobald es gegen schlechtere Teams wird, haben wir dann trotzdem wieder Mühe, oder? um irgendwie denen das Spiel aufzwingen, oder? Und dann muss ich sagen, gegen die super Teams können wir super mitspielen, machen auch immer etwa einen Unentschied oder verlieren knapp. Aber gegen die schlechten Teams, die wir eigentlich sollten gewinnen, gewinnen wir nicht, oder? Und am Schluss gewinnst du eigentlich gar nichts. Und das ist halt einfach das, wo man jetzt in dieser Nations League nicht testen kann, weil man spielt ja eigentlich gegen plus minus die Guten, also wir jetzt in der Gruppe an. Und ich glaube, es kann ja auch spannend sein, wenn wir eigentlich jetzt absteigen, um mal zu sehen, wie spielen wir denn eigentlich in der B-Gruppe unter.
Aber ist denn das
also,
so?
An anderen Runden muss ich dir widersprechen. Ja. Weil an einer WM oder einer EM in einer Gruppenphase schlimmer dann eben die Mannschaften, die wir müssen schlagen.
Ich habe das Gefühl, das ist vor allem ein Eindruck, den man hat, weil es dann einfach immer besonders zäh ist. Aber ich meine auch, wir haben letztes Jahr auch Georgien und Gibraltar geschlagen.
Und gut, wenn wir Gibraltar nicht mehr schlagen, dann müssen wir gleich heigen.
Ja, natürlich, absolut richtig. Aber der Punkt ist, wann haben wir das letzte Mal wirklich schwächere Mannschaft? Also das sind jetzt einfach die Schwachen, die wir letztes Jahr hatten und vorher, wo der Fabio sagt, am Turnier.
Ja, also 2010, wo wir gegen Spanien gewinnen und nachher verlieren gegen zwei Gurkenländer und scheiden dadurch aus. 2016 das 1-1 gegen Rumänien in den Gruppenspielen und verlieren nachher gegen Polen. So hast du einen Penalty schiessen. WM 18 gegen Costa Rica, wo wir ein 1-1 nur machen in der Gruppe. Klar, ob es gegen Mexiko besser hoch wäre als gegen Schweden, das kann aktuell niemand beantworten, natürlich.
Ist Gurkenländer eine offizielle Bezeichnung?
Offizielle so Einordnung von.
haben wir nicht gegen Chile gespielt?
Chile und Honduras, ja.
Also Chile als Gurkenland betiteln finde ich jetzt auch recht mutig.
Ja, aber weißt du, mehr, die uns ja sehen, oder? Als in der Top. Wie viel? 8 sind wir ja mal gewesen, irgendwie. Also.
Jetzt sind wir Weltrangliste Nummer 16 im Moment. Aber das könnte, also ja, nach dieser Definition okay, könnte man sagen, mal das erste Mal, die Weltrangliste lügt nicht. Also letztes Jahr sind wir zu dem Zeitpunkt um 12 gewesen, jetzt sind wir 16. Aber ich denke, dass, ja, also Weltrangliste ist das wahrscheinlich jetzt schon ungefähr dort, wo wir uns können verorten können. Was natürlich nicht heisst, dass wir auch mal einen Exploit schaffen können. Und das ist das, was der Fabio vorher richtig gesagt hat, denke ich auch. Also an einem Turnier gilt jedes Spiel wieder von Neuem und dann kann man durchaus auch 2-3 Mal eine Sensation schaffen und dann ist man in einem Viertel- oder Halbfinale. Das stimmt natürlich
ja,
schon.
Ja, sicher. Also ich glaube, das muss ja auch immer das Ziel sein. Irgendwie so Viertelfinale müsste ja eigentlich immer das Ziel sein von der Schweiz. Und alles darüber ist halt einfach, stimmt es halt für den Tag, oder? Das ist irgendwie die Tagesleistung sehr entscheidend. Dass wir können nicht sagen, wir gehen in ein, oder in die wenigsten Viertelfinale und sind wahrscheinlich extreme Favorit, glaube ich. Also, aber das ist auch vollkommen okay, finde ich, für unsere Grösse vom Land und, ja.
Zum dem vielleicht noch ein bisschen auf den Grund gehen, dass schlussendlich macht eine Spitzenmannschaft, möchte Spitzenspieler aus. Und wenn wir jetzt die Spieler anschauen, die wir im Moment haben, auf den entscheidenden Positionen, welche sind Weltklasse-Spieler, die wir haben? Und das ist nicht einmal ketzerisch gefragt, sondern ich sehe schon den einen oder anderen, der wirklich stark ist, aber wer
ist Weltklasse? Absolute Weltklasse-Ebene, glaube ich, ist momentan keiner von denen.
Ja,
Xhaka kommt sicher näher
dran. Ich hätte es auch gedacht,
Hat auch Spielpraxis, kann das vorweisen. Ja. Das ist ja bei den anderen eher wieder ein bisschen ein Problem. Also eben, du hast einen Seferovic, einen Mbolo, du hast einen Zuber, du hast einen Shaqiri und so weiter und so fort. Die spielen nicht regelmäßig. Also, wenn sie spielen, sind sie schon meistens erfolgreich, aber sie spielen eben nicht regelmäßig.
Aber das ist ja nicht unbedingt notwendig, oder? Also man sieht ja viele Mannschaften in unserer grösseren Region. Wenn man zum Beispiel an Dänemark denkt, oder klar, dort hast du irgendwie einen, der raussticht, oder mit einem Eriksen. Aber könntest du ja bei uns auch sagen, ja, eben, Xhaka, der halt einfach der Leitwolf ist. Ich sehe, ein Fußballer ist nicht so extrem hoch, aber einfach für die Mannschaft ist er extrem wichtig, oder? Dass er das ganze Team leitet und führt. Das ist sicher wichtig. Aber es ist auch schön, wenn du ein ausgeglichenes Team hast, oder? Wo eigentlich sich als Team in diese Regionen bewegt und Erfolg hat.
Ja, und ich glaube, das war schon lange Zeit auch das Problem in der Schweiz, dass wir zwar gute Spieler hatten, die bei grossen Vereinen gespielt haben, namhafte Vereine gespielt haben, auch ihre Einsätze hatten, aber halt nie eine tragende Rolle hatten. Und durch das irgendwie wieder so auf den entsprechenden Leaderpositionen dann halt einfach Spieler gefehlt haben. Und das hast du jetzt, glaube ich, mehr als auch schon im Moment.
Ja.
Es ist noch interessant, wenn man so die Nationen vergleicht, die ähnlich sind wie die Schweiz. Es gibt relativ viele, die eben, wie Adi vorhin gesagt hat, die so einen haben, der raussticht. Ich meine, bei Österreich ist es der Alaba, bei Dänemark ist es der Eriksen, bei Schweden ist es lang der Zlatan gewesen, jetzt ist es ein bisschen der Forsberg. Es ist wirklich spannend. Es ist wirklich so einfach einer, der das Ganze wieder rausreisst. Und eben, Wales ist ein gutes Beispiel. Wales mit und ohne Bale sind einfach auch zwei verschiedene Mannschaften.
Ja, absolut. Ja. Vielleicht zum Abschluss noch ganz schnell. Man weiss jetzt seit heute, also das heisst, wenn der Podcast rauskommt, ist das seit gestern, dass wir ziemlich sicher im Lostopf 2 werden sein und nicht mehr im 1. Sehen Sie das als Vor- oder Nachteil oder ist es wie egal?
Ja, es gibt einfach einen starken Gegner.
Ja, hat sie sonst unter Umständen auch. Also ich meine, wenn du Kroatien oder Holland oder so bekommst. Nein, Holland ist jetzt eben oben im 1. Aber das, ich finde eben, es hat im zweiten Topf genauso bissige Gegner. Wenn du Polen mit dem Lewandowski bekommst oder so, dann hast du nicht unbedingt gewonnen.
Nein, gewonnen nicht. Aber eben, ich glaube, es ist vom Level her schon mal etwas anderes.
Aber Lostopf, für was meinst du Lostopf? Für die Euro, die ist ja schon gezogen, oder? Dort ist es egal.
Nein, für Quali.
Ah, für Quali.
Für die WM-Quali.
Ah, okay. Ja. Ja.
Und die qualifizieren sich ja dann, glaube ich, einfach die Gruppe Erste plus noch die zwei Gruppen, also irgendwie die drei Gruppen, Zweite,
wo dann irgendwo in so einem Halbfinalturnier nachher rauskommen, plus noch zwei von der Nations League, wenn es mir recht ist. Ja. Das bin ich ganz sicher. Ich glaube, von der Nations League sollte ich auch noch zwei bekommen.
Also aber da kommst du einfach ein heftiger Gegner hast dann in der Gruppe dabei. Wo man vermutlich dann davon ausgeht, dass der Gruppenerster wird. Und dann müssen wir halt einfach dafür sorgen, dass wir zweit werden und das umso besser als alle anderen.
Ja, also sicher kein Vorteil, definitiv nicht. Also.
Ja, wir werden es sehen. Es ist spannend, es bleibt spannend. Das Jahr geht jetzt am Dienstag mal fußballtechnisch zu Ende. Wir wissen zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast aufgenommen worden ist, noch nicht, ob das Spiel stattfinden kann. Das wäre gegen die Ukraine in Luzern. Man weiss, dass die Ukraine 3 Corona-Fälle jetzt am Montagabend noch mal gemeldet bekommen hat. Und dass jetzt der Luzerner Kantonsarzt entscheidet, ob das Spiel stattfinden kann oder nicht. Ansonsten würde es dann tatsächlich ein Jahr ohne Sieg werden für die Schweizer Nationalmannschaft. Wir hoffen das Beste.
Ist es möglich, dass wir Forfait gewinnen?
Ich meinte nicht, eben, aber...
Ich meinte eben auch nicht.
Ich habe das irgendwo letztens gelesen, eben im Zusammenhang mit Corona, wenn die Mannschaft nicht Spieler oder nicht stellen kann, dann... Aber ja, wäre ja noch ironischerweise, wenn wir ein Match gefunden hätten in diesem Jahr. Das wäre ein Vorführsieg.
Und dann noch ein 3-0.
Genau. Würde alles rausreißen. Ja, mehr muss nicht.
Ja, darum nehmen wir auch den Podcast oder am Tag vorher auf, oder dass deine steile These, ob es ein schlechtes Jahr war, weil wir nichts gewonnen haben.
Genau, gerade kannst du kübeln am Dienstag. Nehmen wir nicht wieder vom Netz. Genau. Das war für nichts.
Ja.
Kommen wir doch zum zweiten Punkt. Top 3.
Also, Top 3 von heute geht auch um das Thema der Nazi. Dort geht es um die Spieler, die ein riesen Potenzial hatten oder ein Potenzial hatten, aber in der Nazi nie wirklich können zeigen. Vielleicht auch nicht haben dürfen zeigen. Kann ja sein, oder dass jemand nicht nominiert worden ist oder wie auch immer, oder viel Verletzungspech gehabt. Und dann würde ich sagen, Fabio startet.
Bei mir auf dem Platz 3 von diesen Spielern, die du gerade genannt hast, ist der Xavier Magira. Und zwar, ich habe da auch schon live gesehen, spielen damals mit Servette, glaube ich, in Luzern. Das ist ein riesen Techniker, der ein Spielverständnis hatte, der Übersicht hatte, der eigentlich alles mitgebracht hat. Aber irgendwie in der Nazi habe ich den nicht wahrgenommen. Er hat, glaube ich, ein paar Mal gespielt. Ich weiss jetzt zwar nicht genau, wie oft dass er gespielt hat. Vielleicht war er auch mega erfolgreich gewesen, das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl gehabt, hey, das ist so einer. Der müsste doch in der Nazi auch ein bisschen mehr bringen. Weil eben gerade gegen Mannschaften, die jetzt so ein bisschen tief stehen, wo man das Spiel machen muss. Und er mit seinen Überraschungsmomenten hat er extrem viel Gutes tun können, das ist wie beim Schweizer Fußball. Aber ich habe das irgendwie habe ihn nie gesehen, also weiß ich nicht. Ja.
Er war, glaube ich, auch noch viel verletzt gewesen, oder? Wenn ich so ein im Kopf hatte, oder
würde ich sagen, oder er hat ein extremes Verletzungspech in seiner ganzen Karriere. Sonst wäre es bei dem sicher auch mal noch ein bisschen.
Er hat übrigens 18 Spiele hat er gemacht für die Schweiz.
Okay.
Er hast
du
nachher geschaut.
Du bist schneller gewesen als ich.
Nein, das habe ich einfach gewusst.
Wirklich. Du schaffst ja auch, also, wie Xavier Margera Bordet, weißt
du? Sicher, immer. Im Nazi-Trikot von ihm, ja. Ja, also er war sicher ein sehr guter Techniker gewesen, ja, und wirklich, also eigentlich die ganze Karriere vielleicht ein bisschen verbaut gewesen von diesen, ja, von diesen Verletzungen und allem Möglichen.
Ja, traurig, traurig.
Gut, Oli?
Meine Nummer 3 ist ein Spieler, den ich finde, und jetzt wage ich mich da ein bisschen zum Fenster raus, der vor allem von seinem Namen gelebt hat oder von seinen ersten Jahren, und zwar ist das der Daniel Gigax.
DJ.
Der DJ, richtig. Uiga. Er ist in die Nazi gekommen wegen sehr guter Leistung beim FC Zürich in jungen Jahren. Er ist dort auch Göpsieger geworden mit dem FCZ und ist nachher dann gewechselt nach Lille, später nach Metz und dann nach Nürnberg. Und er ist so für mich so ein klassischer Spieler, der in das Köbi-Kuhn-System reingepasst hat, wo einfach der Köbi Kuhn hat dem Spieler einmal das Vertrauen geschenkt und dann ist er immer wieder aufgeboten worden. Und manche haben sich gefragt, wieso. Er ist sicher ein guter Fußballer gewesen, aber er ist jetzt nicht einer, wo man zwingend über, was sind das, 4 oder 6 Jahre irgendwo in der Nationalmannschaft müsste drinnen sehen. Also er ist bei der EM 2004 dabei gewesen, bei der WM 2006, EM 2008 auch noch einmal im Nationalmannschaftskader. Dort hat er aber nicht mehr wirklich gespielt. Seine grössten Erfolge sind, wie gesagt, der Göpsieg gewesen und dann ein Aufstieg mit, glaube ich, Metz oder Lille, bin ich nicht ganz sicher, und dann mit Nürnberg noch einmal. Und kaum ist dann Otmar Hitzfeld Nationaltrainer geworden, ist er auch nicht mehr aufgeboten worden. Hat aber unter dem Köbi Kuhn 36 Spiele gemacht für die Nazi, hat 5 Goal geschossen in dieser Zeit. Und ja, eben, ich denke, ist vielen ein Begriff. Ich habe ihn das Luzernio auch noch gesehen, das ist dann nach seiner Nazi-Zeit gewesen. Auch dort hat er in meinen Augen recht noch von seinem Namen gelebt. Und
also du hast ihn mehr im Ausgang gesehen wahrscheinlich, oder auf dem Platz auch.
Ja, das ist ihm so ein bisschen nachher gesagt worden. Also nein, er ist schon ein guter Spieler gewesen, ja, ohne Frage. Aber ich meine, wir reden von einer Nationalmannschaft hier und das ist mir nicht ganz klar, wieso dass er so lange den Platz dort auf sich gehabt hat.
Böse Zunge behauptet, er hat sich relativ leicht beeinflussen vom Publikum.
Inwiefern, Mensch?
Ich glaube, ich oder ein Kollege haben mal reingeschrauen. Dani, hau ihn direkt rein! Dann hat er wirklich probiert, einen Freistoß, glaube ich, aus 40 Metern direkt aufs Goal zu bringen.
Du bist eigentlich
wegen dir.
Nimm dir Schuld auf mich.
Hättest du mal reingerufen, Dani wird mal Meister. Dann wäre er Meister geworden.
Ja, schön.
Also er ist nicht rein.
Ah, ja, okay, gut.
Er hat es probiert.
Ja, also bei meine Nummer 3 ist jemand, der relativ lang in Deutschland gespielt hat, jetzt wieder zurück in der Schweiz ist. Sogar beim FCL angefangen hat und hat es auf 3 Länderspiele gebracht. Fabian Lustenberger, bei Hertha eine Zeit lang eben Captain, Stammspieler. Auch er, Verletzungspech natürlich, aber ich bin irgendwie der Meinung, auf mehr als 3 Spiele hat er es dürfen schaffen eigentlich. Was man sicher muss sagen, ist so Churu Senderos ist dort so ein bisschen ein Hype gewesen, sind noch relativ jung gewesen, wo er auch etwa so ein bisschen in dem Alter gewesen ist. Nachher ist der Scher, Klose, Von Bergen und so gekommen. Vielleicht hat er einfach wegen dem ein bisschen Pech gehabt. Ich hatte kurz irgendwie gedacht, ja, hätte er können im defensiven Mittelfeld spielen, hätte er bei Hertha ab und zu gespielt. Hast aber dort natürlich auch einen Inler, Berami, Cemaili, alle so gehabt. Aber ich bin immer noch der Meinung, irgendwie einer, der Captain ist in einem Bundesliga-Team, über mehrere Jahre auch seine Leistung bringt, hat es auf mehr als 3 Nazi-Spiele sollen arbeiten.
Absolut. Ich habe ihn auch in Berlin gesehen spielen und ich habe ihn dort sackstark gefunden. Also er hat wirklich dort dirigiert. Und ja, eben, wie gesagt, er hat halt andere Spiele vortrag gehabt. Aber auch was er jetzt bei IB spielt, auch in höherem Alter, als Fußballer ist gesehen, ist wirklich stark. Ist, glaube ich, der Spieler mit den meisten oder irgendwo unter den Top 3 von den meisten Pass, also erreichten Pass in der Liga. Und von dem her, ja, das ist eigentlich schade, hat es den nicht weitergebracht. Nationalmannschaftstechnisch, sonst ja schon.
Ja, ich glaube auch so ein Spieler, der halt auch die Rückendeckung braucht vom Trainer. Und ich glaube, bei Hertha war es ihm extrem wohl gewesen und der Trainer hat auf ihn gesessen oder auf ihn gebaut. Und ja, der Petkovic hat es halt ein bisschen anders gesehen. Von dem her.
Ja, aber das ist ja, zum Beispiel ein Schwegler ist ja das Gleiche. Der war ja auch Captain bei Frankfurt und glaube bei Hoffenheim auch noch und hat auch nicht wirklich zu einer Nationalmannschaftskarriere gebracht. Ja. Also das ist so, ich bringe jetzt ihn, ich hoffe niemand von euch hat jetzt ihn auch noch auf der Liste und ich tue es so vorweggreifen. Oder der Top 3. Aber das sind so Spieler, die einfach wie nicht auf den Radar kommen vom Nationaltrainer. Und der hat sicher seinen Grund, also ich will das jetzt gar nicht in Frage stellen, aber wo man dann halt so einfach die offensichtlichen Fakten wie okay, der bringt Wochenende für Wochenende begründet sein, dass er Captain ist in dieser Mannschaft und trotzdem länger zu nähern.
Ja. Gut.
Also ist jetzt das dein Top 2 gewesen, oder?
Nein,
das ist mindestens 3. Du bist beim Zweiten. Ah, du hast ja Oli gemeint.
Ja. Also der Schwäger, nein, sorry, ja. Ich bin auch ein bisschen abgeschweift, Entschuldigung.
Das gibt es manchmal schon an einem Stammtisch.
Genau, du darfst aber jetzt mit deinem 2 weitermachen.
Ja, dann bodere ich doch gerade mal weiter. bei mir auf dem Platz 2 ist der David Cesar.
Schön. Und
was ich von David Cesar noch in Erinnerung habe, ist, wie er bei Napoli gespielt hat und ein riesen Hype gemacht worden ist um ihn. Und dass ich das eigentlich in der Schweizer Nazi nie wirklich mitbekommen habe, dass das dort auch so, ich habe das Gefühl gehabt, der muss doch jetzt eine riesen Leistung bringen, wenn der bei Napoli spielt. Aber ich glaube, er hat für mich auch in der Nazi irgendwie nicht so ein Dings gehabt, wo er können zeigen, was er wirklich hat können. Es ist zwar jetzt auch schon ein bisschen länger her bei ihm, aber ich habe das wirklich noch im Kopf, so, dass ich bei ihm immer so das Gefühl gehabt habe, hey, er ist dann, glaube ich, auch ein paar Mal eingewechselt worden. Ich habe gedacht, hey, jetzt kommt der Cesar von Napoli und wir können einfach schnell einwechseln. Und jetzt kommt und dann. Ja.
Ja, das ist
glaube ich, glaub, nicht so viel gekommen.
Ja, das ist es so.
Aber ich meine, wenn du bei Napoli Fußball spielst, hast du einiges richtig gemacht in deinem Leben.
Ja, aber manchmal ist es ja einfach ein Pech, oder? Dass du irgendjemanden vielleicht vorne dran hast. Ich weiß nicht, was bei ihm in dieser Zeit war, ehrlich gesagt, aber einfach so. Ja.
Aber ich glaube auch vom Spielertyp her. Ich glaube, er ist nicht ein Vollblutstürmer, aber auch nicht so ein Zehner gewesen.
Ja, so eine hängende Spitze.
So eine hängende Spitze, ja. Ich glaube, vielleicht hat es die Position auch damals nicht gegeben im System von der Nationalmannschaft.
Ja, aber wenn ich jetzt auf sein Profil schaue, dann hat er schon zu 36 Nazi Spiel geschafft. Also klar,
das ist jetzt nicht... Ein Goal,
das ist jetzt nicht mehr, das ist schon richtig, ja.
Ja. Für das Renommee, das er hat als Spieler, das er in seiner Karriere erlebt hat, als Verein, in seiner Vereinskarriere.
Ja, definitiv, ja.
Aber hey, er hat sich der Übung unter Marco Schorsch. Und unter dem hat viel mitgespielt.
Ich sage ja, es ist schon ein bisschen länger.
Darum hat er überhaupt gespielt, oder? Nein, das
ist schon nicht. Ja, das ist
genau. Absolut, ja. Absolut unprofessionell, ja. Nein, aber schöne Wahl, ja. Ja, meine Nummer... du, ich wollte jetzt immer irgendwie ein bisschen stressen heute, gesehen. Sorry, Oli, du bist ja...
Ja. Sorry. Ich bin aber auch gerade irgendwie nicht so ganz am Start. Mal, jetzt bin ich's. Also, meine Nummer 2, Blaisen Kouffo.
Verdammt, hätte ich gesagt, mach meine Nummer 2 ebenfalls.
Sehr gut. Blaisen Kouffo... hat so seine grössten, wie soll ich sagen, er hat in der Nazi gespielt, er hat insgesamt 34 Spiele dort gemacht, hat 7 Goal geschossen, er hat auch an der WM in Südafrika spielen, das klingt jetzt alles nicht so schlecht, ist allerdings mickrig, wenn man weiss, was er in Holland für einen Legendenstatus gehabt hat.
Voll.
Er ist bis heute Rekordtorschütz von 20
Enschede.
Entschuldigung, alle Holländer, dass ich das so miserabel ausspreche hier. Dort hat er nämlich sagenhafte 128 Goal in 261 Spielen geschossen. Und das ist eine rechte Hausnummer. Hat, wie gesagt, eigentlich gut angefangen in der Nazi und hat sich dann aber mit dem Köbi Kuhn verkracht. Das hat dann dort dann auch so Rassismusvorwürfe gegeben. Und dann 2002 ist er das nachher zum Bruch gekommen und zum Rücktritt aus der Nazi. Später hat es eine Versöhnung gegeben und ein Comeback. Und dann hat er aber dann daheim dann schlussendlich eine Verletzung auch wieder zurückgeworfen. Und das war es dann eigentlich auch schon gewesen. Er hat dann, zuletzt hat er noch bei den Seattle Sounders gespielt und lebt jetzt in Kanada. Was bei ihm spannend ist, ist, dass er selber als Flüchtlingskind in die Schweiz gekommen ist und jetzt eine Fußballakademie in Kamerun leitet, wo er eben auch probiert, Kinder teilweise von der Strasse und so weiter irgendwo die Chance zu geben, dass sie als Fußballer dann so ein bisschen den Weg nach Europa oder in die westliche Welt schaffen. Also so halt dort, wo das grosse Geld verdient wird, so muss ich sagen. Mhm. Aber eben er eigentlich, ich weiss auch noch dort damals eben Interviews mit Teamkollegen und gesagt, also ich weiss nicht, was die Schweiz für eine Bombenmannschaft haben, wenn die sich leisten können, einen Blaise Nkoufo nicht aufzustellen. Und das ist dort irgendwie, da ist eine Weile lang ist er immer so ein bisschen umgegeistert, man hat immer gewisse Skidden und er ist super stark, aber er spielt jetzt einfach nicht mehr für die Nazi.
Eigentlich schade. Also schon vor der EM irgendwie, hat er irgendwie, glaube ich, so ein bisschen mit dem, du hast gesagt, am Schluss eine Verletzung, aber also ein bisschen das Duell gegen der Diok verloren, wo irgendwie seine zweite Saison in der Super League hat und irgendwie, glaube ich, 7 Kisten geschossen hat in dieser Saison. Und er hat in dieser Zeit, ich glaube, auch irgendwie wieder 23 Goal in Holland gemacht gehabt. Ja, also eben, für mich, Köbi Kuhn hat manchmal halt auch ein bisschen lieber einheimische Spieler irgendwie berücksichtigt, hat es mich gedacht, bis es mit ein paar Ausnahmen. Aber
das mit einheimischen meinst du Leute, die in der Schweiz gespielt haben, oder?
Sorry, ja, natürlich nicht, wegen Nationalität oder so, aber wirklich halt eher in der eigenen Liga, in der heimischen Liga, ja. Irgendwie hat er die, glaube ich, ein bisschen mehr im Griff gehabt und hat gesehen, wo die spielen. Und, aber ich weiss auch nicht, also das habe ich jetzt bei 2, 3 Spielern, die ich für das Thema angeschaut habe, gedacht. Ja, dann improvisiere ich da rasch. Dann nehme ich eine andere 2, also... meine Nummer 2 ist der heutige Trainer vom FCL. Celestini hat doch auch 35 Spiele gemacht, 2 Goal. Also Goal sind jetzt wahrscheinlich nicht das Entscheidende, wenn er im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Für mich war es einfach, ich habe ihm immer irgendwie gerne gesehen, zuschauen. Er hat... was soll ich sagen, er hat irgendwie so den Cabanas und den Vogel und den Vicky irgendwie so als Konkurrenten gehabt. Und für mich ist es ein bisschen ähnlich gewesen, wie der Fabio vorher gesagt hat, wo er gewechselt hat ins Ausland. Also er war ja bei Getafe gewesen. Also zuerst ist er noch zu Marseille. Und nachher eben zu Getafe gekommen. Und dort habe ich einfach so gedacht, hey, jemand spielt in Spanien, ist mehr oder weniger Stammspieler in Spanien. Der müsste doch bei uns auch längen, oder? Wenn man jetzt sieht, wer sonst noch auf dieser Position ist. Aber dort hat es halt einfach auch irgendwie nicht ganz gegeben. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Also irgendwie von 2004 bis 2007 hat der Köbi ihn auch nicht berücksichtigt. Und im 2007, wo es aus meiner Sicht langsam schon wieder ein bisschen bergab ist gegangen mit ihm, hat er ein paar Freundschaftsspiele spielen. Das ist jetzt auch so ein Spiel, wo ich jetzt würde sagen, hat er wahrscheinlich in der Schweiz gespielt, hat der Köbi wahrscheinlich eher aufgeboten. Oder er hat ihn wirklich halt einfach nicht gern gehabt in seinem Spielstil. Aber ich habe ihn sehr gern gehabt, ist auch sehr schön gewesen zum Schauen.
Lohnt sich nicht viel mehr dazu sagen, ja, absolut.
Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir gerade weiter mit dem Top 1. Und das ist bei mir, ich gehe gerade im defensiven Mittelfeld weiter. Und es geht ein bisschen die ähnliche Epoche, wie der Adi vorher erzählt hat. Für mich einfach ein Spieler auf dem Platz 1, er hat zwar, glaube ich, 95 Spiele gemacht für die Schweizer Nationalmannschaft, er hat, glaube ich, 1 Goal geschossen. Er hat in seiner Karriere für Mannschaften gespielt wie PSV Eindhoven, AC Milan und so weiter und so fort. Aber ich weiss einfach noch, wenn ich vor dem Fernseher geschaut habe und den Schweizer Nazi-Match geschaut habe, ich habe... Einfach im Johann Vogel nicht können zuschauen. Der hat keinen Ball vorher gespielt. Das heißt, jeder Ball ist einfach hinten oder links oder rechts. Und ich habe das Gefühl gehabt, hey, spiel doch den Ball einfach mal vorher. Einfach vorher. Und er hat eine riesige Passquote gehabt damals.
Also, komisch. Einfach,
eben, er war Stabilität im Mittelfeld. Für mich einfach so, hey, da muss einfach auch noch etwas mehr kommen. Wenn man bei PSV spielt und bei Milan spielt, dann muss man aus meiner Meinung, aus meiner Sicht nachher auch mal einfach mal so etwas probieren. Und das ist bei mir, das habe ich bei ihm nie gesehen. Er hat einfach die Sicherheitsbässe gespielt hinten raus. Und ich weiss, ich habe mich so viel mal geärgert ab dem. Und darum ist er für mich auf dem Platz 1. Obwohl er Dings gemacht, eine riesen Leistung, also sehr wahrscheinlich ein extremer Rückhalt war für die Mannschaft, gerade für die, die vorher ihm dann gespielt haben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wer im Köbi Kuhn eins will tätschen, der hat ihn nicht verdient. Das war dann mal ein Skandal, glaube ich, wo er nicht aufgeboten hat, dass er irgendwie gesagt hat, hey, hock ins Flugzeug und gib ihm einen mit. Also, ja. Auch nicht gerade die nette, freundliche Art. Von dem her, für mich Platz 1.
Ja, definitiv. Johann Vogel. Kann man nachvollziehen. Ja, also es ist mir auch sehr oft so gegangen, dass man fast ein bisschen verzweifelt ist vor dem Fernsehen. Also da hätte man auch hinten drin sein in der 90. Minute, aber es ist dann trotzdem der 2-Meter-Pass zum dem nebenzu gespielt worden. Aber was einfach lustig war, ich konnte ihn irgendwie nie so einschätzen, so als Leader, oder wie wichtig er war, weil er hat halt auch nicht die also für mich hat er jetzt nicht die Ausstrahlung gehabt, wie andere, wie eine Chaka heute irgendwie, wo du musst sagen, so, okay, das ist irgendwie ein Typ, der macht dann noch etwas her, irgendwie von der Postur her und alles. Aber er hat so ausgesehen wie ein kleiner, weiß auch nicht, ja, Schulbub irgendwie meistens irgendwie eine Zeit lang, aber er hätte trotzdem können austeilen irgendwie. Aber ja, so in der Nazi habe ich ihn auch nicht verstehen, ja.
Ist übrigens jetzt U19 Nationaltrainer, glaube
ich. Okay. Ja.
Schön. Okay. Gut. Darf ich weitermachen?
Gerne.
Ich habe gesehen, ich weiß es nicht, ob ich das falsch deutet habe, aber ich habe gesehen, wie wir beide zusammengezuckt sind, was vorher Johann geheissen hat.
Ja, ja. Sag, nimm mir doch. Aber es kommt darauf an, ich habe zwei Johann auf der Liste.
Also ich habe den Johann von Lanten.
Ah, okay.
Ja. Ist mein Nummer 1.
Nein, habe ich nicht.
Ja. Okay, gut. Ich habe ganz schnell mit Blut geschwitzt vorher, wo du mit Johann gekommen bist. Also für mich absolut Nummer 1 von eigentlich potenzielle Stars, was aber einfach wirklich nicht geschafft haben in dieser Nazi. Er hat ja zeitlang als grösster Talent im Schweizer Fußball gegolten, ist der jüngste EM-Goalschütze von allen Zeiten gewesen, damals gegen Frankreich, mit 18 und ein paar Tagen. Auch spannende Vita, also kommt aus einer ärmlichen Verhältnissen in Südamerika, ist dann in die U21 von IB gekommen, ist dann auch jüngster Torschütze in der Super League gewesen. Und dann hat es eigentlich angefangen mit 17 schon zu PSV Eindhoven, wo er heute selber auch sagt, das ist ein Fehler gewesen. Er ist dort eigentlich von der Mannschaft gut aufgenommen worden, aber ist einfach nicht klar gekommen, so weit von den Heimen weg. Und dann ist es weitergegangen, Wechsel um Wechsel, und überall hat er recht Mühe gehabt, bis er dann irgendwann auch so ein bisschen in die religiöse Ecke abgerutscht ist. In Südamerika, in Kolumbien ist das gewesen, wo er nachher dann ist. Und ja, er redet heute nicht mehr so darüber. Also ich habe mehrere Interviews jetzt gelesen als Vorbereitung auf die Sendung. Und er sagt, eben, das hat damals gestimmt, heute würde er es nicht mehr so machen. Aber unter anderem hat er dann gehabt, dass er vom 6. am, was ist es? Vom Freitagabend um 6 bis um 6 am Sonntagmorgen hat er nicht Fußball spielen. Das hat ihm.
Schwierig, ja.
Religiös ist ihm das nicht erlaubt gewesen, was für einen Spitzenfußballer natürlich ein bisschen problematisch ist. Nachher ist die Karriere sogar unterbrochen worden. Also hat er eine Zeit lang keinen Verein gehabt. Ist dann wieder zurückgekommen, hat dann auch in der Schweiz noch einmal gespielt, aber. Also ja, zuerst bei GC und dann schlussendlich dann noch bei Wiel, bei dem Projekt, wo da ausländische Investoren angeblich gekommen sind und haben da einen Spitzenfußballclub aufbauen. Dort war er dann gewesen und ist dann aber nicht aufgestiegen mit dieser Mannschaft. Und gleichzeitig sind dann auch Verletzungen gekommen. Das hat ihn ein bisschen vorher schon aus der Nazi rausgerührt gehabt. Also einiges vorher. Er ist dann ersetzt worden in Nazi durch Hakan Yakin, also der hat er natürlich dann auch, ja, der hat dann auch eine Nummer gehabt, wo es dann nicht so einfach war, wieder dran vorbei. Und letztendlich hat er dann 2015 bei Servette eine Achillessehne Riss gehabt und von dem hat er sich dann eigentlich nie mehr richtig erholt und ist jetzt auch nicht mehr Fußballer. Aber eigentlich schade, weil ich weiss noch, dass das Goal dort an der EM gegen Frankreich, man hat so dort 3-1 verloren gegen Frankreich, aber dort hast du vor allem auch zu wissen, dass das so ein junger Spieler ist und da hast du gedacht, yeah, geil, da hast du jetzt die Zukunft im Sturm einen richtigen Knipser, einen, der richtig steht, der auch schnell ist, der Power hat und dann halt eben kaltblütig im Abschluss. Und dann natürlich irgendwie auch schmerzhaft, dann jedes Mal wieder irgendeine Schlagzeile über ihn zu lesen. Und man muss sagen, okay, ja, es geht nochmal weiter runter, Aber ja, menschlich sicher seinen Weg gemacht und sicher viel gelernt dabei. Aber Fußballer ist, wie gesagt, nicht nur in der Nazi, dann schlussendlich nicht mehr können überzeugen.
Ja, ist wirklich schade. Aber alle Titel, die er geholt hat, ist, glaube ich, wirklich so, das hast auch du gesagt, der jüngste das, der jüngste Torschütze, der jüngste. Ja, aber eben, ich glaube, mit 23 ist gefühlt seine Karriere fast vorbei gewesen, oder? Es ist einfach, es ist wirklich schade, oder? Dass er vielleicht auch nicht die richtige Unterstützung gehabt vom Umfeld, oder? Wo ihm gesagt hat, hey, look, gewisse Sachen musst du machen. Ja, ist wirklich schade eigentlich, dass man so einen, so einen aufgehenden Stern eigentlich lässt vorbeigehen, ja.
Aber es sind ja schon auch noch rechte Verletzungen dazugekommen. Also ja. Die hat er, glaube ich, schon begleitet, die ganze Karriere. Auch das, wieder einer, der immer wieder hat müssen darunter leiden musste. Aber der Körper vielleicht einfach mal gestreikt hat.
Ja, aber bei ihm ist sicher Psyche und Physik, also jetzt nicht, dass er psychische Probleme gehabt, aber dass es halt einfach, wie gesagt, dort mit 17 in Holland einfach extrem schwierig war, dann ist für ihn, der sagt zwar, er hat zum Beispiel einen relativ jungen Arjen Robben neben sich gehabt, der ihn wirklich an der Hand genommen hat, aber das hat halt nicht gelangt. Da hat es sehr, sehr schmerzhaft ist für ihn gewesen, dass er weiter ausgelehnt worden ist an eine andere Mannschaft und so weiter. Und er hat ja durchaus noch Vereine gehabt, zum Beispiel eben bei RB Salzburg oder später auch beim FCZ und bei GC, wo er eigentlich nochmal hat können, die Karriere einen Kick geben und das hat dann halt einfach alles nicht mehr gelangt. Und da hast du schon recht, da sind die Verletzungen dann noch dazugekommen, ja. Mhm. Aber für die Nazi ist dann dort dann eigentlich das Thema schon gegessen gewesen.
Ja, definitiv, ja. Ja gut, ich komme zu meinem Eins. Ich wollte eigentlich keinen Spieler nehmen, der aktuell im Kader ist. Ist es bis vor kurzem auch nicht gewesen. Der ist jetzt nachnominiert worden, bei Tim Kasami. Ich nehme ihn jetzt trotzdem, weil ich muss sagen, ich bin extremer Fan von ihm. Und ich hoffe, dass es jetzt noch einmal anfängt.
Also du weißt, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist er schon fünffacher Torschütze gegen die Ukraine gewesen. Ja, und alles, was du jetzt gesagt hast,
von wegen Tischung und so. Also ich sage, es liegt nicht an ihm. Weißt? Also ich sage, er hat halt einfach... Er hat auch nicht so ein bisschen die Anerkennung bekommen, oder er hat jetzt auch nicht die Chancen bekommen. Er hat jetzt 12 Einsätze hat er bekommen in der Nazi. Eben einige Freundschaftsspiele einfach. Klar, in seiner Anfangszeit hat er Inler Berami, wo wirklich die gerade so ein bisschen eher Prime gewesen sind, vor der Nase gehabt, was natürlich nicht einfach ist, oder? Zum Reinkommen. Da glaube ich auch nicht, dass er der ist, der wahrscheinlich gerade das grösste Talent gehabt hat in jungen Jahren. Irgendwie so Saison 13-14 ist er in die Premier League gegangen, zu Fulham. Ist dort zwar abgestiegen, aber muss sagen, eine grossartige Saison. Er war ein Stammspieler gewesen, hat dort sicher auch noch einmal körperlich noch einmal etwas draufgelegt. Und eben wie gesagt, ich hoffe einfach, was er, der Nazi, jetzt bringt, wenn er jetzt spielt, ist einfach die Genialität, die Aggressivität, die er hat, ohne irgendwie aggressiv, physisch aggressiv zu sein, aber er strahlt einfach etwas aus. Also wenn der vor dir steht, dann hast du einfach mal ein bisschen Angst, würde ich behaupten, weil er ist einfach ein rechter Schrank, er hat eine super Technik und er ist einfach ein Schlitzohr, aber aus meiner Sicht ein bisschen ein besseres Schlitzohr, also das, was wir am Anfang sehen, positiv reden bei einem Shaqiri. Weil er hat einfach alles, was man bräuchte und was uns irgendwie auch lange Zeit gefällt hat, irgendwie auf der Nummer 10. Ich hoffe, er spielt auch dort, weil bisher in der Nazi hat er irgendwie manchmal rechts Mittelfeld gespielt. Ein Spieler, der überhaupt nicht schnell ist, auf den Flügel spielen, ist nicht clever. Oder im zentralen Mittelfeld, dort finde ich, geht er auch unter. So hinter der Spitze finde ich wahrscheinlich etwas vom Besten, was wir aktuell hätten. Und ich hoffe jetzt halt, dass er jetzt noch ein bisschen sein Potenzial abrufen in der Nazi. Sind wir gerade sprachlos vom.
Ich kann nicht viel geben. Also ich finde ihn auch ein genialer Spieler. Auch so ein bisschen, ja, ein bisschen auf und ab in seiner Karriere. Ja. Und ich glaube, es ist keine schlechte Idee gewesen, von ihm jetzt nach Basel zu gehen. Beziehungsweise für Basel ist es natürlich ein riesen Transfer. Wie sie sich das geleistet haben, ist ein anderes Thema, das wir auch schon mal angesprochen haben. Fabio, ich nehme an, deine Basler Kollegen hypen den schon recht, oder?
Ja, aber also, man darf nicht vergessen, die letzte Saison der FC Sion eigentlich im Alleingang ist auch recht der FC Sion gewesen. Ja. Und jetzt kommt er in ein Team, wo so andere Qualitäten schon vorhanden sind. Und ich glaube, er bringt dann eben, wie Dadi gesagt hat, er bringt dann schon nochmal eine andere Präsenz und Physis mit. Und ich glaube, das tut dem FCB extrem gut. Und darum ja, ist man da extrem gespannt, was denn das heisst, wenn die Mannschaft einmal eingespielt ist, wenn sie dann verletzungsfrei bleibt.
Ja.
Aber schön haben wir jetzt am Schluss so den Bogen in die Gegenwart noch gezogen.
Ja.
Und dann bin ich mal gespannt auf den heißen Herdöpfel.
Ja gut, dann bleiben wir doch gerade bei den Länderspielen oder bei den Ländern, bei den Nazis. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen näher auf die deutsche Nationalmannschaft ein. Und meine heiße These ist... mein heißer Herdöpfel ist ganz einfach. Hätte der Jogi Löw nicht einfach nach dem WM-Titel müssen gehen und sagen, es ist schön gewesen, aber am Höhepunkt höre ich auf. Weil seitdem habe ich das Gefühl, kann er nur noch verlieren. Oli,
ja.
Was sagst du dazu?
Schön war es, heute mit euch geredet zu haben. Das ist ein schöner Podcast. Ja, mittlerweile muss ich dir recht geben. Ich bin aber tatsächlich einer von denen, wo halt damals gefunden hat, nein, geben ihm jetzt die Chance. Und also, muss man vielleicht auch noch sagen, du sagst jetzt, er hätte ihm müssen gehen, denn es gibt ja ganz viele, die gesagt haben, er müsse gehen, wo dann die ersten schlechten Resultate gekommen sind. Ich würde es ihm halt einfach extrem wünschen, dass er jetzt, dass es all diesen Kritikern nochmal zeigt und jetzt, ja, jetzt hat er halt die schlechten Vorbereitungsspiele, beziehungsweise eben da Freundschaftsspiel plus. Aber das ist auch häufiger so gewesen, dass man dort nicht so brilliert hat. Und er bringt ja tatsächlich auch Spieler, die sonst nicht so würden spielen. Also das heisst, er ist extrem am Experimentieren. Er hat irgendeinen Plan dahinter. Das denke ich, das sieht man. Aber ob der aufgeht, habe ich schwere Zweifel im Moment. Aber wie gesagt, ich fände es unglaublich geil, wenn er mich überraschen würde mit dem. Es ist natürlich, ich meine, ja, man kann auch fragen, wieso hast du es gemacht? Nötig gehabt hat er es nicht. Er hat den Raum für immer. Er ist einer von diesen wenigen Weltmeistertrainer in diesem Land. Aber ja.
Also ja. Ich muss sagen, man kann es ja eben im Nachhinein immer relativ einfach sagen. Oder? Ja, man hat sollen aufhören. Ich muss sagen, ja, klar, es hat dort gegipfelt eigentlich an dieser in Russland natürlich, oder, wo es einfach wirklich zu schlecht war. Also das ist sicher nichts vorzeigbar. Aber was ich einfach muss sagen, ich bin nicht einer, der die deutsche Nationalmannschaft normalerweise in Schutz nimmt oder irgendwie wirklich hochlobt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so ein bisschen die Nations League, auch wenn es jetzt resultatmässig auch nichts war, aber hat eben, wie der Oli auch gesagt hat, viel ausprobiert, viele neue Spieler integriert. Und wenn man einfach nur auf den Kader schaut und sich vorstellt, dass nächstes Jahr ein EM ist, wir klammern jetzt mal irgendwie die Viererkette aus. Die kann sich irgendwie noch in den nächsten paar Monaten finden. Wenn dort ein Rüdiger mit einem vielleicht Ginter oder auch einem Süle sich kann einspielen kann, ist dann das schon sehr hohes Niveau. Robin Koch natürlich für mich als von Leeds United natürlich sehr gelobt worden.
Ich habe gedacht, es gäbe die erste Sendung, wo du nichts über England kannst erzählen.
Hör auf, ich finde immer irgendetwas über England.
Robin Koch ist ja auch zu Leeds ausgebildet worden, ist ja schon ewig dort. Also.
Ja, und eben, wenn halt irgendwie auch, weißt du, wenn alles vorher dran anschaust, also da möchte ich dann noch ein anderes Land sehen, oder? Ein Goretzka, der absolut genial ist, Gündogan, der noch einmal irgendwie eine Frühling hat, Toni Kroos, und da hast du noch ein paar Jüngere hinten dran, und vorher hast du irgendwie rechts und links Gnabry, Sané und Timo Werner, auch wenn er für mich ein Spieler ist, den ich nicht gerne habe, aber mehr so persönlich irgendwie, aber sportlich kann man nicht viel dagegen sagen. Also da muss man schon sagen, ist vielleicht noch die Verteidigung jetzt zum Einspielen und nachher sind die Minimum im Halbfinale.
Aber das ist ja spannend.
Über die Qualität von dieser Mannschaft müssen wir eigentlich auch nicht diskutieren. Mir geht es wirklich einfach ein bisschen um die ganze Geschichte und ich finde, er hat sehr wahrscheinlich Fehler gemacht mit dieser ganzen Geschichte jetzt hier mit Müller, Hummels, Boateng.
Ja, das ist blöd. Kommunikativ,
ja. Finde ich einfach. Ja. Und das finde ich immer, wirft ihm jetzt das im Nachhinein so noch hinterher.
Aber sagt, der Yogi hat das sicher auch nicht alles selber entschieden. Weißt? Also, weißt, also, da wird ja nicht der Yogi aufgestanden sein am Morgen und sagt, so, die drei wollte ich jetzt nicht mehr. Und am Schluss.
Nein, also, der Entscheid macht ja aus meiner Sicht sogar Sinn.
Und wie willst du es machen?
Ich will aufbauen, oder? Irgendwann musst du ja den Cut machen und sagen, hey, jetzt will ich mit neuen Spielern etwas Neues aufbauen.
Genau.
Aber ich finde einfach, die Art und Weise ist halt irgendwie komisch.
Überkommen. Aber ich frage mich, wie hätte er es können machen? Es hat 100 andere Möglichkeiten gegeben, das ist richtig. Aber wie hätte er es können machen, dass es ihm jetzt nicht um die Tore geworfen wird? Ich meine, hätte er müssen die drei einladen und mit ihnen ein Wochenende zelten und dann hat man irgendwo zusammen einen Herrscher leid und nachher übrigens, Jungs, es ist jetzt, also, weißt, es ist irgendwie so, es ist so einfach, jetzt zu sagen, ja, du hast im Fall nur 5 Minuten mit ihnen geredet. Ja,
es ist schlussendlich. Es ist ja eher also das, was halt einfach jeder Boulevardpresse immer vorgenommen wird, das ist wirklich halt einfach die Endgültigkeit, oder? Also ich hätte es wahrscheinlich auch gut gefunden, wenn man gesagt, du, schau, wir sind jetzt vor einer EM, wir müssen andere Spieler einspielen, wir können noch nicht sagen, ob ihr irgendwie spielt. Ich finde halt, wenn jetzt siehst, ein Hummels auf der Innenverteidigerposition würde ihnen recht gut tun, oder immerhin da im Backup dabei zu haben an der EM, könnte ich wahrscheinlich als Deutschland-Fan ein bisschen ruhiger schlafen. Bei den anderen muss ich sagen, auf der Müller-Position, da haben sie jetzt also, ja gut, eben, wo auch immer die Müller-Position ist, muss man sagen, ist aber, nein, also, dort haben sie sicher kein Problem und haben irgendwie Leute, die sie reintun können. Und Boateng, also der muss hochkant rausrühren, also der hat für mich nichts mehr.
Das ist kein Thema mehr, nein.
Ja, also, aber eben, jetzt ein Hummels ist eigentlich das Einzige, wo ich, und er wahrscheinlich noch froh wäre, hat er ihn in der Hinterhand und hat ihm nicht gesagt, du spielst nie mehr. Oder? Das ist eigentlich das Einzige, was man ihm vorwerfen kann.
Ja, und ich meine, was ich als Erstaunlicher finde, und das ist aber halt wieder Fußball und das ist schwierig, eine Antwort darauf zu finden, wenn du sagst, sie haben ein Kader, wo, wenn die fit sind, eben vorne wie hinten, dann gehören die irgendwo zu der Top 4 oder Top 8 oder was auch immer rein. Aber das haben sie in meinen Augen eben zu Russland, wo sie so abgeserbelt haben, auch gehabt. Also dort ist es nicht daran gelegen, dass sie schwache Spieler gehabt haben. Aber es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Und jetzt schließt sich aber der Kreis wieder. Okay, liegt es am Trainer? Oder sind es 100 andere kleine Sachen? Oder ist es einfach, dass man schon mal, dass man kurz vorher einen Titel gewonnen hat und darum nicht mehr genug hungrig war? Oder
ich finde es noch spannend in der ganzen Diskussion jetzt um den Jürgen Löw. Kommen damals so spannende Thesen wieder zum Vorschein. Und ich glaube, damals, wo sie Sommermärchen war unter dem Jürgen Klinsmann, wo der Jürgen Klinsmann dann weg war und dann der Jürgen Löw kam, hat man gesagt, aha, Sommermärchen unter dem Klinsmann ist sehr wahrscheinlich der Löw die treibende Kraft gewesen. Jetzt ist es ja so, dass genau. Der Jürgen Löw Weltmeister geworden ist und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, aha, der Hansi Flick war ja auch ein Trainerteam gewesen damals. Sehr wahrscheinlich war er die Person gewesen, die dort wichtig war. Darum, logische Schlussfolgerung, Flick wird neuer Bundestrainer, macht sehr wahrscheinlich relativ gut, aber im Nachhinein hat man dann gemerkt, es war doch ein anderer, der es doch noch besser gewusst hat.
Was natürlich dort, wenn man so gerade das anknüpft, oder? Für mich ist, wenn man diese Idee weiterspinnt, wenn er nicht da wäre, wer würde es überhaupt machen in Deutschland? Also, weil ich wüsste jetzt viel, was es nicht würden machen.
Ja, ja, irgendwie... down.
Du kannst Huren verlieren. Also.
Ja, und also, weißt, es ist halt auch ein Job, wo irgendwie eine Zeit lang ist ja der Jogi Löw auch recht belächelt worden, weil er irgendwie ein bisschen legerer geworden ist, nicht mehr gross, irgendwo jemand anders rennen als Freiburg und Match schauen. Also, so ein bisschen sesshaft und hat gedacht, also, es ist gegen aussen so ein bisschen kommuniziert worden, ja, der hat eigentlich gar, hat's nicht so streng. Aber, also eben, es würde ein Nagelsmann nicht Trainer werden. Ich glaube nicht, dass ein Flick jetzt würde. Der Flick hat ja jetzt Blut geleckt, oder? Also, um irgendwie eine Vereinsmannschaft trainieren. Also, der würde jetzt sicher nicht zurück. Also, ich würde
sagen, in Liverpool sitzt noch einer, der, glaubt, dort alles erreicht hat. Aber der wird es
auch
nicht machen.
Der ist ja langweilig, wenn er nur alle 3 Monate mal auf einen Match.
Nein, sicher, ja. Ja, aber es ist, ja, absolut. Also alle die fordern, ich höre von niemandem, ja, dann nehmen wir stattdessen den. Lothar Matthäus würde es, glaube ich, auch noch machen.
Gut, du könntest natürlich einfach befördern, oder? Und nachher hättest du natürlich jemanden, der in der U21 grossartige Arbeit leistet, mit dem Kunst, oder, wo könntest du aufnehmen. Aber ich glaube, das würde eben in Deutschland auch wieder nicht funktionieren, weil so ein Spieler mit so einer, so einem Trainer mit so einer Persönlichkeit, der würde wahrscheinlich von der Medien wahrscheinlich recht verrissen werden, oder? Wo eher so ein Kumpeltyp ist, könnte man vorstellen.
Ist, ja, aber das finde ich vielleicht jetzt abschließend noch zum Jogi Löw. Das würde ich ihm jetzt mega hoch anrechnen. Er ist nicht nur, dass er gesagt hat, okay, ich mache weiter, obwohl ihm ja auch klar war, dass er wahrscheinlich nicht das zweite Mal Weltmeister wird und von dem er nur verlieren kann. Und nicht nur das, sondern er zieht es jetzt durch, dass er eben mit irgendwelchen Mannschaften aufläuft, mit Juniorenspielen, also mit jungen Spielern, mit noch eher unbekannteren Spielern, auch auf Nationalmannschaftsbasis, weil er sagt, okay, ich muss sie testen und dann verserbern wir halt mal ein Spiel und wir haben wieder schlechte Kritik, aber er zieht es einfach durch und das finde ich recht stark. Und das muss aber haben, einfach als Nationaltrainer.
Was passiert echt, wenn sie Europameister werden? Soll er bleiben?
Das ist ein anderer Schuld.
Ja, dann geht er sich.
Also,
der muss sagen, also jetzt hörst du es. Ich kann nicht mehr. Ja, aber ich glaube, das ist eben wahrscheinlich tatsächlich das Einzige, was er noch kann in seiner Vita drauf tun kann. Und dann ist er nämlich auch besser als ein Beckenbauer und so weiter. Aber das so denkt er, glaube ich, nicht. Also ich weiß nicht.
Ich glaube auch nicht. Und mich denkt es wirklich, in den letzten, eben in diesem Jahr, hat er sich schon ein bisschen versucht, wieder ein bisschen neu zu erfinden. Und Was mich schlimmer gedacht hat, dort im 18. Jahr der WM ist, er hat im 17. ist der tolle Confed Cup gewesen, oder? Wo er alles mit den Jungen gespielt hat, alle mega happy. Und nachher wieder mit den Alten, in Anführungszeichen, die WM. Ich glaube, das ist mir ein bisschen um den Ring geflogen, weil er hat gedacht, so, ja, jetzt können wir ein bisschen Spass haben im Confed Cup und nachher nehmen wir wieder die Alten eingesessenen. Und dort ist er, glaube ich, einfach wirklich nicht mehr so viel zusammengelaufen. Und ich das glaube, jetzt ist das viel besser vorbereitet, das Ganze.
Ja, und jetzt sind die ja auch integriert. Also jetzt hast du einen Gnabry und einen Sané beispielsweise, wo halt einfach dort die Achsen sind. Ja, aber wenn ich das so raushöre, sind das doch eher versöhnliche Töne. Und es ist eigentlich noch lustig, wir haben jetzt drei Themen, wo wir eher negativ gestartet sind und eigentlich überall gar nicht so negativ schlussendlich aufgehört haben.
Was für ein langweiliger Podcast.
Voll öde, das würde ich nie hören. Empfehlen wir niemandem, abonniert ihn nicht. Folgt uns auch nicht auf Instagram. Habe ich alles gesagt, was man bietet.
Ja.
Aber dann würde ich sagen, haben wir es doch wieder, oder?
Ja,
für eine Woche.
Wir doch. Für eine Woche, ja.
Gut, bald machen die Restaurant zu. Also von dem her noch eine letzte Runde und dann bis in einer Woche. Tschüss zusammen.
Tschüss. Eins hat es immer noch gelangt.
Eins hat es immer noch gelangt, richtig.
Tschüss.
Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du sonst reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die jüngsten Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unter Stammtischtrainer zu finden sind. Auf diesen Kanälen posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan werden bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey@stammtischtrainer.ch. Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.